Genau, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, heute predigen zu dürfen, mal wieder und auch bei der Predigtreihe dabei zu sein, Aufbruch zur geistlichen Reife, beziehungsweise auch Aufbruch zur Reife. Jetzt gerade für mich auch ein super spannendes Thema, junger Mann, junger Papa, junger Ehemann und so weiter. Wo heißt es geistlich oder generell zu reifen? Deswegen finde ich persönlich für mich die Predigtreihe unheimlich spannend. Unheimlich spannend, und ich glaube, das ist nicht irgendwann abgeschlossen, so mit 65 oder mit 60, sondern es geht weiter. Genau, und wir sind heute beim fünften Teil der Predigtreihe. Beim fünften Teil der Predigtreihe, aber beim vierten Teil im Buch Daniel, so war's. Genau, wir schauen uns derzeit dieses Thema im Buch Daniel an. Wir haben angefangen mit der ersten Predigt, und da haben wir uns das erste Kapitel genauer angeschaut und vor allem in erster Linie, was bedeutet Babylon? Babylon, nicht nur ein damaliges Weltreich, sondern ein antigöttliches System, wo wir gehört haben vom ersten Buch Mose bis in die Offenbarung, zieht sich das durch. Ein antigöttliches System, und da wurde der Satz geprägt, Babylon is still alive, also heute auch noch gegenwärtig. Dann hatten wir die zweite Predigtreihe, und da ging es um das Wunder, wo Daniel sich weigert, das Götzenopferfleisch zu essen. Er weigert sich, bei Nebukadnezar mit am Tisch zu essen oder beziehungsweise das Fleisch zu essen. Und da hat Günther einen Satz geprägt, der hat mir unheimlich gut gefallen. Reife heißt, oder geistliche Reife heißt, innehalten, reflektieren und positionieren. Innehalten, was ist gerade los, was geht gerade ab, reflektieren auch natürlich in der Bibel, an der Bibel, zu beten, reflektieren und dann zu positionieren. Stehe ich dazu, kann ich da mitmachen oder kann ich da nicht mitmachen? Und dann die dritte Predigt, das war jetzt letzte Woche, da hatten wir den Traum Nebukadnezars, wo Nebukadnezar zu seinen Wahrsagern sagt, ich möchte, dass ihr meinen Traum auslegt, aber ich sage euch meinen Traum nicht, sondern da müsst ihr schon selbst drauf kommen. Und Daniel nimmt sich diese Herausforderung an, er bittet seine Freunde, dass sie für ihn beten, und Gott tut dieses Wunder und offenbart Daniel diesen Traum und auch die Auslegung. Ein ganz verrückter Traum, unheimlich spannend, und da hatten wir wieder Merksätze. Ist gut, kann man auswendig lernen, ins Büchchen reinschreiben. Reife heißt, eigene Grenzen zu akzeptieren. Also wo sind meine Gaben, wo ist meine Berufung? Wo sind meine eigenen Grenzen, ne? Und diese Grenzen auch zu akzeptieren. Und das Zweite, Reife heißt auch, eigene Grenzen zu sprengen. Wo sagt Gott, geh in diese Richtung, und eigentlich ist da eine persönliche Grenze für mich da, und ich sage, hey Gott, ich vertraue auf dich und mit dir, mit deiner Kraft sprenge ich diese Grenze. Sei es Begabung, sei es Berufung, in den verschiedenen Bereichen. Und das Dritte war, echte geistliche Reife heißt, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Wann ist es dran, Grenze sein zu lassen, und wann heißt es, im Namen Gottes voranzugehen? Und ich konnte die letzten zwei Wochen selber nicht da sein, ich habe sie mir online angehört, die Predigten, ne? Und ich möchte euch einfach ermutigen, das auch zu tun, es sind klasse Predigten, ne? Einfach nur 30 Minuten, 34 Minuten, mal 36 Minuten, so um die 30 Minuten, ne? Nehmt euch die Zeit, und heute, also Aufbruch zur geistlichen Reife, Buch Daniel, und ich bin heute mit dem dritten Kapitel dran. Ich habe es gerade gesagt, das vorherige Kapitel, Kapitel 2, da ging es um den Traum Nebukadnezars, also mit diesem Standbild, mit den vier, wo Daniel dann auslegt, dass dieses Standbild die vier verschiedenen Reiche darstellt, und dann von dem großen Fels, der dieses Standbild zerstört und so weiter. Und Nebukadnezar ist natürlich total begeistert, dass ein Mensch, beziehungsweise der Mensch durch Gott, die Möglichkeit hat, ihn diesen Traum auszulegen. Und er fällt auf die Knie und er betet diesen Gott an. Der Weltherrscher fällt vor Daniel, einem jüdischen jungen Mann, was haben wir gesagt, 20 oder so, vor ihm nieder und betet Gott an. Und wie geht es jetzt weiter in Daniel 3? Nebukadnezar ist weiterhin gebannt und begeistert von diesem Gott. Er nimmt die Juden mit nach Jerusalem, baut dort den Tempel wieder auf, baut die Stadt wieder auf und wird dann quasi ein Proselyt, also quasi einen, der dem jüdischen Glauben nachgeht. Schön wäre es gewesen, gell? Schön wäre es gewesen, so ist es absolut überhaupt gar nicht. absolut überhaupt gar nicht. Kapitel 1, Daniel 3, 1 heißt es, Nebukadnezar lässt sich ein Standbild bauen. Ein Standbild, da wird diskutiert, ob es ein Standbild für einen anderen Hauptgott ist, Hauptgott Marduk habe ich gelesen, oder ob es ein Ebenbild seiner selbst ist, 30 Meter hoch und 3 Meter breit aus Gold. Er baut es in eine Ebene hinein, dass man es von Weitem sieht und dass es das Licht reflektiert, ein Standbild, was ihn selbst oder eben die Götter Babylons ehrt. Und dann lässt er dieses immense Standbild bauen und trommelt die Oberschicht Babylons zusammen, um dieses Standbild einzuweihen. Also die verschiedenen Schichten werden aufgezählt und er gibt einen Auftrag und den lese ich euch vor. Da heißt es, euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und aller Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Nebukadnezar lässt also dieses immense Standbild bauen, sich zur Ehre oder zur Ehre der Götter, hängt auch miteinander zusammen und zwingt sein Volk und auch die anderen unterworfenen Völker niederzufallen und dieses Standbild, die Götter Babylons anzubeten. Jetzt für viele Völker, die Babylon bereits unterjocht hatte, war das vermutlich kein Problem. Jetzt die Götter Babylons waren eben stärker wie die eigenen, dann kann man die auch anbeten. Und auch es wurden ja auch Juden verschleppt. Möglicherweise war es für sie auch nicht so ein allzu großes Problem, denn sie hatten in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor Götzendienst betrieben oder Götzendienst fabriziert, dass sie vermutlich auch damit nicht das größte Problem hatten. Das heißt, das ganze Volk, jeder Einzelne, lässt sich niederfallen vor diesem Standbild und betet die Götter Babylons an. Es geschieht und drei weigern sich und das sind die Freunde Daniels, Schadrach, Meschach und Abednego. Das sind die Freunde Daniels, von Daniel hören wir in dem Kapitel überhaupt gar nichts, die drei Freunde, die sagen, nein, wir werden uns nicht vor dieser goldenen Statue niederwerfen. Oder vor diesem Obelisk oder dem Turm. Wir werden es nicht tun. Und sie tun es nicht. Und dann kommen die Sterndeuter des Reiches Babylon, gehen zu Nebukadnezar und sagen, die drei Freunde, die drei Männer hier, die haben sich nicht niedergeworfen. Die haben sich nicht niedergeworfen. Und du hast gesagt, jeder, der sich nicht niederwirft, der soll in den Feuerofen geworfen werden. Also verpetzen die drei quasi. Und Nebukadnezar ist wütend und bestellt diese drei zu sich her und fragt sie, ist es denn wahr, dass ihr euch nicht niedergeworfen habt? Stimmt das? Und dann gibt er ihnen noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ihr drei, wenn ihr es tatsächlich nicht gemacht habt, und ich glaube, dass ihr es nicht gemacht habt, die Sterndeute haben es gesagt, beim nächsten Klang habt ihr nochmals die Möglichkeit, euch niederzuwerfen. Ich finde es unheimlich spannend, weil wir lesen es hier, wer nicht niederfällt und diese Statue anbetet, er soll sofort in den Feuerofen geworfen werden. Und Nebukadnezar gibt an dieser Stelle diesen drei nochmal eine Möglichkeit. Er gibt ihnen nochmal eine Chance. Ihr habt nochmal die Möglichkeit, beim nächsten Klang niederzuwerfen, euch niederzuwerfen und Gott anzubeten. Das heißt, wir hatten die Bedrohung und die Verfolgung. Wenn ihr euch nicht niederfallt, dann kommt ihr sofort in den Feuerofen. Das ist die direkte Reaktion. Und jetzt stehen diese drei Männer vor Nebukadnezar und er gibt ihnen nochmal eine Chance. Und da kommt zu Verfolgung auch ein Stück weit Verführung hinzu. So ein Stück weit dieses Wohlwollen ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegangen. Dieses kommt beim nächsten Klang, lasst euch niederwerfen. Verfolgung und Verführung, ein Stück weit beides. Und jetzt, was machen die drei? Ich lese es vor. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Also es heißt, kurzer Einwand, es ist wahr, aber wir entschuldigen uns nicht deswegen. Wir werden es dir nicht erklären und wir werden uns auch nicht verteidigen. Es ist wahr, es stimmt. Und dann geht es weiter. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Was ist das für ein Mut von den drei Männern? Wenn wir uns da hineinversetzen in diese Situation, sie waren jung, sie waren wahrscheinlich so jung wie ich, und es steht der Weltherrscher vor ihnen und gibt ihnen noch einmal die Möglichkeit. Ihr habt noch die Möglichkeit, nicht in den Feuerofen geworfen zu werden. Ihr habt noch eine Chance beim nächsten Klang. Lasst euch niederfallen. Er wirbt ein Stück weit. Und jetzt die Männer in meinem Alter sagen, nein, ich werde mich nicht bei dir entschuldigen. Ich werde mich auch nicht rechtfertigen. Mein Gott, er kann mich erretten. Aber ich weiß nicht, ob er es tut. Ob er es tut oder ob er es nicht tut. Ich bin davon überzeugt, die drei wussten es nicht. Sie waren sich nicht sicher. Ob er es tut oder ob er es nicht tut, wir werden uns vor diesem Standbild nicht niederwerfen. Das ist ein Schlag ins Gesicht für den Nebukadnezar. Er ringt hier um die Anbetung der drei Männer. Er ringt, er bedroht sie, er verführt sie. Und die drei Männer sagen, nein, wir werden uns nicht niederwerfen. Wir lesen ja gerade dieses Buch mit der Brille Geistliche Reife. Und da jetzt die Frage, was hat das damit zu tun? Ich habe es formuliert wie folgt: Geistliche Reife bedeutet, standhaft zu bleiben, beziehungsweise seinen Stand einzunehmen, trotz möglicher Konsequenzen. Trotz möglicher Konsequenzen. Die drei Männer standen vor dem Weltherrscher und hatten die Möglichkeit, aber sie hatten sich bereits positioniert und ihnen waren ihre Konsequenzen bewusst. Und sie haben trotzdem Stand gehalten. Sie haben ihren Stand eingenommen. Geistliche Reife bedeutet, standhaft zu bleiben, beziehungsweise seinen Stand einzunehmen, trotz möglicher Konsequenzen. Gehe ich noch ein bisschen mehr darauf ein, was es für uns persönlich heißt, aber so viel zu dem. Und jetzt geht es weiter. Nebukadnezar wird natürlich zornig. Er hat gerade eine verbale Backpfeife bekommen. Er ist gedemütigt worden. Und was tut er? Wut entbrannt. Es steht in der Bibel, dass sein Gesicht verzerrt ist vor Wut. Er lässt den Feuerofen 7-fach stärker anheizen. Er lässt die drei stärksten Männer aus dem Heer holen, lässt diese drei Männer binden, fesseln und in den Feuerofen werfen. Ich habe das so empfunden, als ich das gelesen habe, dass der Nebukadnezar wirklich rot sieht. Blanker Hass. Wäre es nötig gewesen, den Ofen noch so viel mehr einzuheizen? 7-fach. Absolut unnötig. Wäre es nötig gewesen, diese drei Männer mit den stärksten Männern aus dem Heer zu fesseln und hineinwerfen zu lassen? Wäre auch nicht nötig gewesen. Blanker Hass aufgrund des Statements, aufgrund dessen, dass diese drei Männer ihm standgehalten haben. Blanker Hass. Steht sogar, dass die drei Männer aus dem Heer, die drei reingeworfen haben in den Feuerofen, dass sie umgekommen sind, weil die Hitze so groß war. Also fallen die drei Freunde Daniels fallen hinein. Und ich lese die folgenden Verse, Daniel 3, 23 bis 27. Ich finde es einfach so klasse, anstatt es zu erzählen, einfach selber in die Bibel hineinzuschauen. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Ofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter und die Staatsräte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Was für ein Wunder. Ich liebe ja solche biblischen Geschichten. Wenn Gott übernatürlich eingreift, in einen Ofen hineingeworfen, sie sind gefesselt hineingeworfen, interessanterweise danach sind sie rumgelaufen, also die Fesseln haben sich wohl gelöst. Gott greift ein und Gott ist in dieser Situation gegenwärtig. Da wird auch diskutiert, ob es sich bei der vierten Person um einen normalen Engel in Anführungszeichen handelt oder ob es Jesus persönlich ist. Kann man so oder so auslegen. Auf jeden Fall gilt, Gott war in dieser Situation gegenwärtig und hat diese drei Männer gerettet, weil sie für ihn ihren Stand eingenommen hatten. Was für eine geniale Geschichte. Und jetzt, was hat es mit uns zu tun? Vermutlich wird uns niemand zwingen, dass wir uns vor einem Turm niederwerfen und andere Götter anbeten, in dem Sinn, wie es jetzt da in Babylon war. Möglicherweise in Nordkorea ist das noch der Fall. Aber wir haben vorhin in der Einleitung haben wir gehört, dass dieses Babylon nicht nur ein damaliges Weltreich ist, sondern das antigöttliche System, was auch heute noch gegenwärtig ist und was auch heute noch Götter hat. Und diese Götter haben sich verändert. Und diese Götter können zum Beispiel sein Geld, also der Mammon, Anerkennung, Macht, auch der Individualismus, ich, mich, meiner, mir. Ist ganz groß, quasi Götter Babylons der Neuzeit, könnte man es nennen. Und da sich gegen diese Götter zu stellen, diese Götter der Gegenwart, sich gegen diese Götter der Gegenwart zu stellen, indem wir, das hatten wir, innehalten, reflektieren und positionieren. Gegen die Götter und gegen ihre Auswirkungen, das war Teil 2. Und jetzt die Vorstellung, mit dem ich jetzt fortführe, wenn ich mich positioniert habe, dann kann ich mich ja nicht schlafen legen, sondern meine Positionierung hat Konsequenzen. Also dieses gilt auch für uns heute. Geistliche Reife bedeutet, standhaft zu bleiben, beziehungsweise seinen Stand einzunehmen, trotz möglicher Konsequenzen. Günther hatte Beispiele gebracht von Göttern oder von Auswirkungen von Göttern, die wir anbeten oder denen wir nachgeben. Zum Beispiel war es die Bilanzfälschen, wenn der Chef sagt, komm, dreh ein bisschen an den Bilanzen, wird schon nicht auffallen. Oder eben sich positionieren öffentlich gegen Abtreibung oder vielleicht gerade bei Jugendlichen aufgrund von Anerkennung moralische Werte hinten rüber kippen zu lassen. Positionierung und diese Positionierungen haben Konsequenzen für unser Leben, haben oftmals Konsequenzen für unser Leben. Und jetzt bei diesen drei Männern war die Konsequenz, war der Feuerofen. Und jetzt, was kann bei uns in unserer Gegenwart der Feuerofen sein oder ein Feuerofen sein? Belächelt werden, können auch schikaniert werden, gemobbt werden, jetzt auch in anderen Ländern verfolgt werden oder ganz praktisch bei dem Beispiel der Bilanz, gefeuert werden. Wir waren jetzt... Also der Feuerofen heute bei uns in Deutschland. Wir waren jetzt bei, ich glaub's, Evangelisationsveranstaltung in Holzmaden, waren wir mit der Jugend. Yay, in Holzmaden. Und wie heißt, kann aus Holzmaden etwas Gutes kommen? Nein, Quatsch. Auf jeden Fall waren wir bei der Veranstaltung. Und da hat eben ein Mann hat Zeugnis gegeben. Und er ist Handwerker und er musste außerhalb mit seinen Kollegen wohin reisen und musste dort eben sein Werkstück fertig machen. Jeden Tag an einem Werkstück arbeiten. Und er hat erzählt, dass seine Kollegen immer so derbe Witze gemacht haben. Die haben so unglaublich derbe Witze gemacht und er ist christlich erzogen, war überzeugter Christ. Er hat irgendwann gesagt, hey, das ist mir zu viel, könnt ihr bitte in meiner Gegenwart unterlassen, solche Witze zu machen, über Menschen auf die Art und Weise zu reden, könnt ihr es bitte unterlassen. Die Konsequenz war, dass seine Kollegen ihn anschließend immer wieder davon abgehalten haben, an seinem Werkstück weiterzuarbeiten. Haben ihn gehänselt, haben ihn gemobbt. So lange, bis er dann irgendwann auch zusammengeklappt ist, als er mit dem Zug nach Hause gefahren ist, dass er zusammengeklappt ist. Feuerofen der Gegenwart ist genau das. Er hat sich positioniert, hat gesagt, nein, ich möchte nicht, vielleicht war es antisemitisch, rassistisch, wie auch immer. Ich möchte nicht, dass ihr in meiner Gegenwart so über Menschen redet. Positionierung. Und da hat er aber auch die Konsequenz tragen müssen. Beispiel jetzt erst am Freitag. Und ich finde es spannend, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es ja, wenn wir die Bibel mit offenen Augen lesen, dann ist es ja eigentlich nicht verwundert es uns ja eigentlich nicht. Wenn wir offen die Bibel lesen, dann liest zum Beispiel in Johannes den recht bekannten Vers, Johannes 15, 18 bis 20, da heißt es, sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie werden euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Also wenn ihr in dem babylonischen System mitspielt. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Also Jesus sagt es bereits in seinem Evangelium Johannes 15, die Welt hasst mich. Wenn wir in diesem mitspielen würden, wenn wir uns vor der Statue hinwerfen würden, wenn wir mitdreckige Witze machen würden, wenn wir mit die Bilanz fälschen würden und so weiter und so fort, viele Beispiele, wenn wir mitmachen würden, dann würde die Welt uns lieben, aber weil wir herausgezogen sind, weil wir erwählt worden sind, weil wir uns positionieren, hasst uns die Welt und das hat Konsequenzen. Konsequenzen natürlich auch, jetzt, ich meine, es ist ziemlich negativ, wie ich es gerade beschreibe, natürlich sind wir auch Salz und Licht der Welt, das Licht auf dem Berg, es kann auch positive Konsequenzen haben, dass Menschen sagen, was du hast, das möchte ich auch haben. Das kann es auch sein, natürlich, aber beidseitig, es geht in beide Richtungen, positive und negative Konsequenzen. Ich habe da, Daniel beschreibt es dann aber auch gleich, dass wir da einen Zuspruch in dieser Zeit haben, in diesen Konsequenzen haben. Wir lesen davon, dass die drei Männer waren plus eine Person. Egal, ob wir jetzt daraus, ob es ein Engel ist oder ob es Jesus ist, Gott verspricht genau in dieser Zeit gegenwärtig zu sein. Ich habe vor kurzem darüber gepredigt, über den Missionsbefehl. Und in dem Missionsbefehl heißt es, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann kommt der Auftrag, mache zu Jüngern und so weiter. Und dann heißt, und ich werde bei euch sein, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieses Versprechen gilt auch heute noch. Jesus, dem alle Macht gegeben ist, Autorität und Vollmacht, also Kraft und Autorität, beides verbunden in Jesus. Dieser Jesus ist bei uns bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus geht mit in diesen Feuerofen hinein. Und ist in diesem Feuerofen, in diesen Konsequenzen bei uns dabei und stärkt uns und ermutigt uns und so weiter. Und der Mann, der am Freitag dieses Zeugnis gegeben hat, der hat eben auch das gesagt, Jesus war dabei, aber er hat auch eines gesagt, er ist, nachdem er zusammengeklappt ist, ist er in den Teenie-Kreis gegangen. Also war noch jung oder Jugendkreis oder was auch immer. Und er ist reingegangen, er ist zu spät gekommen und hat sich zwischen zwei Leute gesetzt und hat sich hingesetzt und die zwei haben Hände aufgelegt und er hat gesagt, es war ein Nachhausekommen in diesem Teenie-Kreis. Er durfte einfach sein, wie er ist. Er ist gekommen, er war total am Boden zerstört, er ist hineingekommen, hat sich hingesetzt und die Freunde haben die Hände aufgelegt und er durfte sein, wie er ist. Und genau dieses Bild, das hat mir so gut gefallen für Gemeinde. Da, wo wir in unserem Leben Konsequenzen dafür tragen, dass wir uns positionieren, da dürfen wir auch jetzt hier in die Gemeinde kommen, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir gegenseitig die Hände auflegen und füreinander beten, geistliche Kämpfe kämpfen. Dafür ist auch Gemeinde da. Nicht immer alles happy, happy. Sondern wenn wir aus diesem Feuerofen hinauskommen, in die Gemeinde hinein, dass hier eine Gemeinschaft ist, wo wir uns hinsetzen dürfen, Hände aufgelegt werden und wirklich dieses Bewusstsein, hier darf ich sein, hier bin ich angenommen. als Abschluss, mir, ich habe es vorhin schon gesagt, mir gefallen so Geschichten unheimlich gut. Ein Feuerofen reingeworfen, Gott war gegenwärtig, Gott hat die Menschen gerettet, kein Brandgeruch war an ihnen. Die ermutigen mich ungemein so Geschichten. Wenn wir jetzt aber in die Bibel hineinschauen, dann war es nicht immer so. Neues Testament, schauen wir auf Stephanus, Apostelgeschichte 8, wurde gesteinigt. Wir schauen auf Jakobus, Jünger Jesu, wurde mit dem Schwert umgebracht. Wenn man in die Geschichte hineinschaut, ins Kolosseum, wo Menschen angezündet werden als lebendige Fackeln, wo wir in die kürzere Historie reinschauen, wo die IS geherrscht hat, wo sie Menschen, auch Christen, umgebracht haben. Wenn wir dieses alles anschauen, dann ist es nicht immer so, dass die Menschen ohne Brandgeruch aus diesen Situationen hinauskommen. Es ist nicht so. Gott ist zwar in diesen Situationen gegenwärtig auf jeden Fall und das glaube ich von Herzen, aber es ist nicht immer alles Happy End. Und wisst ihr was, das frustriert mich manchmal wirklich. Gerade jetzt in der Zeit von IS, wo Menschen, Christen ihren Glauben bezeugen und aufgrund dessen abgeschlachtet werden. Und dann natürlich die leidige Frage, warum? Und mir macht da eine Sache, das ist auch im Buch Daniel, macht mir unheimlich Mut. Wir haben es davon gehabt, dass Kapitel im Daniel-Buch Kapitel 1 bis 6 waren die Geschichten, also Feuerofen und so weiter, und Kapitel 7 bis 12 sind Visionen. Und das gesamte Buch, beziehungsweise besonders der erste Teil des Buches, spricht davon, von dem Kampf Babylon gegen das Reich Gottes. Es gibt immer einen Traum oder ein Ereignis, eine Komplikation, und Gott siegt gegen, immer in jeglicher Geschichte, siegt gegen dieses Reich Babylon, und danach betet Nebukadnezar oder der Weltherrscher, betet danach Gott an. Also immer dieser Konflikt Babylon und Reich Gottes, und Gott geht immer als Sieger hervor. Was mich an dem so begeistert ist, das gesamte Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben und Daniel 2, 14 bis 7, 28, die Kapitel sind in Aramäisch geschrieben. Andere Sprachen. Jeremia ist auch nochmal ein Vers in Aramäisch, aber das ist in Aramäisch geschrieben. Der gesamte Kampf Reich Gottes gegen Babylon ist in einer anderen Sprache geschrieben, in der Sprache der Welt. Und ich habe die Auslegung gelesen, die hat mir so gut gefallen. Gott sagt an dieser Stelle, in der Sprache der Welt, in der Sprache der Götzen der Welt, in der Sprache Babylons, wer der wahre König ist, wer der wahre Gott ist. Und das ist der Gott Israels, das ist unser Gott. In der Sprache der Welt. Und da hat gerade am Ende, letzte Folie, ganz bekannter Vers, Daniel 7, 13 bis 14, ist ebenfalls in Aramäisch geschrieben, ebenfalls in der Sprache. Und da heißt es, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des Menschen oder eines Menschen. Und er kam zu dem Alten in Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Das ist eine Vision, sind ja auch ein bisschen spannend geschrieben immer. An der Stelle ist von Jesus die Rede. Und hier spricht Gott in der Sprache der Welt, dass ein König kommen wird, ein Königtum aufgebaut wird, und dieser ist Jesus. In der Sprache der Welt. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt. Wenn ich in der Welt, in dieser Gegenwart sehe, ja, Gott greift ein, Gott greift an vielen verschiedenen Stellen ein, aber Gott greift auch manchmal nicht ein. Gott greift auch manchmal nicht ein, dann ist meine Hoffnung, meine tiefe Hoffnung hier, Gott ist letztendlich der, der die Fäden in der Hand hält. Gott ist letztendlich der alles in seiner Hand hält. Er ist letztendlich der König. Das ist meine Hoffnung und auch meine Motivation größtenteils. Ich würde es jetzt gern so machen. Vielleicht sitzen hier der ein oder andere, die sagen, ja, ich habe mich positioniert und ich fühle mich gerade so, als wäre ich in einem Feuerofen. Ich gehe in die Arbeit und ich werde die ganze Zeit belächelt. oder werde schikaniert oder was auch immer. Wo manche hier sitzen, die das Gefühl haben, ich werde gerade gebraten. Und dann natürlich der Zuspruch, Jesus ist bei dir, aber ich würde es jetzt gern so machen, dass die Personen, denen es so geht, dass sie aufstehen, wenn sie möchten, dass wir als Gemeinde genau das machen, was die Jugendlichen in dem Teenie-Kreis gemacht haben, sich um die Person rumstellen und Hand auflegen und für sie zu beten. Wir sind gemeinsam unterwegs und wenn Menschen von uns wirklich leiden, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, dass wir als Gläubige zusammenstehen und füreinander miteinander diese Kämpfe kämpfen. Können wir das machen? Also ganz frei, wenn es dir so im Moment geht, dann kannst du aufstehen und die Menschen um dich rum können Hand auflegen und könnt ihr vielleicht schon hochkommen. Und ich werde dann zum Abschluss auch beten.